komm da weg, das ist eine Sekte. Das ist nämlich so genau das Thema genau genommen heute. Ich wollte so meine Eindrücke, so meine Erfahrungen mit dem Wort Gottes zum Besten geben. Und naja, also Sekte ist ja so ein Ding, ne? Und um sich davon abzugrenzen, um zu sorgen, dass uns das so gemeinschaftlich nicht passiert, habe ich so einen Disclaimer aus der Taufe gehoben, ne? So als guter DIN ISO 9001, 9002 zertifizierter Sohn Gottes, muss man halt vorher seine Absichten, seine Methoden fragen. Und ich habe einfach gesagt, der Vortragende, das muss ich jetzt auch mal vorlesen, berichtet über das Wort Gottes. Es handelt sich hierbei nicht um das direkte Wort Gottes, sondern um eine persönliche Beschreibung des Vortragenden. Achtung! Der Vortrag kann trotz größter Sorgfalt Spuren von Dummheit, Geltungsbewusstsein oder übertriebenem Geltungsbewusstsein, Stolz, Wahrnehmungsstörung oder Realitätsverlust enthalten. Was ich damit sagen will, und das ist halt das Thema mit Sekte. Also egal, was ich hier sage, ja, und wie gesagt das auch sein mag und wie wenig das von Gott oder von Gott ist, dann ist es prüfen. Also aus der Verantwortung kann ich euch nicht befreien, und ich denke, das ist auch so der beste Ansatz, sage ich mal, um halt gerade sowas wie Sekte zu verhindern. Also ich werde gleich dann auch ein bisschen von erzählen, da haben wir auch schon so, leider Gottes, eine gewisse Sektenerfahrung. Ja gut, dann komme ich direkt quasi ohne Umschweife zum Thema oder ein wesentliches Thema. Was lässt mich glauben, dass ich euch irgendwas über das Wort Gottes erzählen könnte? Also was macht mich da so, was befähigt mich da so? Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, 40 Minuten jetzt nicht da, wo ich herkomme, wo ich hingegangen bin und wo ich hoffentlich noch landen werde mit euch zusammen. Also ich denke mal, die größte Hälfte unseres Lebens werden wir zusammen verbringen. Und von daher ist das Thema auch, denke ich mal, interessant zu wissen. Was ist das Wort Gottes? Was will Gott eigentlich von mir? Gut. Also ich bin groß geworden in einem, wenn man sagen, kölsch-katholischen Haushalt. Also die Sache mit Gott war irgendwie kein Thema, aber man musste katholisch sein und man musste, um guter Katholik zu sein, jeden Sonntag in den Gottesdienst rennen und sich dann irgendwo eine Stunde oder noch weniger irgendwie mit so einer Halleluja-Pumpe dann so das immer irgendwo da so in diese Riten einordnen. Ne? Also ich wusste genau, wann ich aufzustehen habe, wann ich mich hinzuknien habe, wann ich mich zu setzen hatte. Ich sag mal, so im Nachhinein war es für mich einfach insofern Gewinn. Also ich habe katholischer Kindergarten, ich habe eine katholische Grundschule, ich habe katholische Religion im Abitur gemacht. Also ich hatte eigentlich immer mit der Bibel zu tun. Ich kenne sie eigentlich so von frühester Jugend in- und auswendig, ohne euch jetzt irgendwie.
Kein Messdiener?
Bitte?
Kein Messdiener?
Ja, komme ich gleich zu.
Also, sorry.
Also immer mit katholischer Kirche oder mit Bibel dann halt im Grunde auch in abgeschwächter Form zu tun und fühlte mich da eigentlich wohl, bis halt, wie soll ich das sagen, unser Pastor sich irgendwie entschlossen hat, sich irgendwie an Messdienern zu vergreifen und ich mich dann ein bisschen da zurückgezogen habe. Ja. Und eigentlich, sage ich mal, lange Zeit, also auch lange nach dem Abitur, irgendwo eigentlich mit katholischer Kirche überhaupt mit Glauben nichts mehr zu tun hatte. Das änderte sich halt dann irgendwie so zur Zeit meines Studiums, als ich dann so einen Freund aufbaute und sagte, ich liebe Jesus Christus.
Vor mir aufbaute
und so sagte, ich liebe Jesus Christus. Ne? Und so sagte, okay, kriegt man vielleicht medizinisch wieder hin oder irgendwie eine Gesprächstherapie oder so. Also so viel Überheblichkeit hatte ich damals und habe halt irgendwie vorgehabt, okay, wenn er dann irgendwann den Schwachsinn ansieht, möchte ich ihm halt gerne wieder zurück ins Leben helfen. Ja. Und das Ding ist halt voll nach hinten losgegangen. Ne? 5 Jahre gedauert, dann war ich auch Jesus am Lieben, am Dran und Sein. Das anfänglich halt eigentlich viel zu lange in der FEG, wo halt, wie soll ich sagen, ich zwar wusste, dass ich neues Leben habe, dass ich bei Jesus aufschlagen werde und das irgendwie das Beste und Allerbeste ist, was man erreichen kann, aber ich sag mal so, der Teil B, der war irgendwie nicht klar. Also, meistens ist es ja in den FEGs so, dass gerade das Übernatürliche, also das Wirken des Heiligen Geistes, wenn es nicht total abgelehnt wird, dann zumindest irgendwie unter den Teppich gekehrt wird. Und also Heilige und ich, wir hatten schon irgendwo immer mal wieder durch irgendwelche Tagungen oder so irgendwo Kontakt mit Leuten, die davon erzählten, ja, sag doch, ne? Also wenn ihr mit mir unterwegs seid, also ihr werdet irgendwie Dinger machen, die erstaunlicher sind als das, was ich gemacht habe. Und hallo? Also mein Gott, wusste ich eigentlich immer schon, verarsch mich nicht. Also alles, was da so kommt, kann ich eins zu eins nehmen. So, das möchte ich jetzt bitte irgendwie auch sehen. Und ich sag mal, es ist dann immer das Problem, du lernst viele Leute kennen, so im charismatischen Becken, die halt dauernd irgendwie haben ein Abo, ne? So auf Wunder. Und aber du kriegst das irgendwie nicht mit. Und wenn wir was zeigen, naja gut, das kann irgendwie Zufall sein, das ist aber alles nicht so überzeugend. Und ich sag immer, das Beste ist, du erlebst es selber. Wir haben es dann bei meinem Vater erlebt. Er hatte einen Schlaganfall, also der war halbseitig gelähmt, der hatte Sprachstörungen, also das Sprachzentrum war voll ausgeknipst, Aphasie, also gar nicht mehr in der Lage zu reden. Mit dem haben wir gebetet, mit dem haben wir ein Übergabegebet gesprochen und der hat daraufhin, obwohl er es zu dem Zeitpunkt definitiv nicht konnte, Amen gesagt. Punkt 1. Ne? Punkt 2 war dann, das Heilige sagt dann, ja gut, also irgendwie, wir brauchen ja doch irgendwie jetzt so ein TÜV geprüftes Zeugnis, also Gott, wenn das neugeboren ist, wenn er wiedergeboren ist, dann möchte ich da noch irgendwas sehen. Ja. In dem Moment, als er am Sterben war, ist er ins Krankenhaus gefahren und fand dann halt in dem Zimmer, wo das Sterbebett war, von meinem Vater, an meinem Sterben, gestorbenen Vater, war das schon tot?
Nein, lebt noch.
Lebt noch. Eine Nachtschwester mit einem Kleinkind, also mit einem Baby auf dem Arm, einem Neugeborenen auf dem Arm, ne, die sich dann fürchterlich entschuldigt hat, keine Zeit hat, das Kind abzugeben, aber ich meine, was willst du mehr anzeichnen? Und ja, dann waren wir im Grunde irgendwo so auf dem Trip. Also wir haben in der FEG schon irgendwo als Revoluzzer angefangen, sage ich mal, so Lobpreis und so ganzes charismatisches Zeug, Krankengebet und so zu machen. Ja, aber das war nicht das, was Gott sagt. Also es war irgendwie so Bittsteller, ja? Bitte, lieber Gott, helf diesem armen Menschen jetzt, weil ich das so gerne haben möchte. Es war halt nicht so dieses Bewusstsein, der in dir ist, ist stärker als der Feind. Also der kann irgendwie alles überwinden. Ja? Also es ist der Heilige Geist, der in dir wohnt und nicht irgendwie um die Zimmertemperatur zu erhöhen, sondern halt durch dich zu wirken. Ja? Und das ist im Grunde so die Entwicklung der letzten 10 Jahre, dass ich mich dann halt irgendwo so einfach auch jetzt so in Richtung Übernatürliches bewegt habe und eigentlich mittlerweile völlig zweifelsfrei davon überzeugt bin, dass Gott durch uns wirkt, mit uns wirkt, dass die einzige Chance, sag ich mal, der Gegenseite, dass irgendwie alles zu verhindern ist, im Grunde irgendwo zu torpedieren, zu lügen, betrügen, Zweifel reinzuschmeißen, ne? Und ja, also ich denke, das ist auch ein Stück weit so die Funktion der Gemeinde, dass man sich da gegenseitig beflügelt, austauscht, ermutigt, kein Benchmarking, ne? Also wie viele Tote hat ihr letzte Woche aufgeweckt? Oh, nur 3. Also darum kann es, denke ich mal, nicht gehen. Ne? Und das Thema Wort Gottes, einfach mal jetzt wieder so zurück auf die Theorie in Anführungszeichen. Die Bibel kennt im Grunde 2 Begrifflichkeiten für Wort Gottes, Rhema und Logos, also die lateinischen Begriffe, die da auftauchen. Und Rhema, das würde ich heute außen vor machen, ist eigentlich so mein Lieblingsthema, aber es ist auch sehr praktisch, denke ich. Das ist nämlich das Wort Gottes in deine Situation, in den konkreten Bereich reingesprochen. Also Gott redet mit uns, klar. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wie das jetzt im Einzelnen vonstatten geht, denke ich mal, gibt es irgendwie so 3 Milliarden verschiedene Wege. Ne? Also ob du es siehst, ob du es hörst, ob du es riechst oder alles gleichzeitig, ich weiß es nicht. Also ich habe eher das Problem zu unterscheiden, was ist von Gott und was ist es eben nicht. Aber gut, das ist wie gesagt Rema und das andere, die andere Begrifflichkeit, Logos, kann da helfen, weil das archivierte, niedergesprochene Wort Gottes ist immer, sage ich mal, flankierende Maßnahme. Ich würde sagen, sobald man irgendwie den Eindruck hat, das Wort Gottes, was ich jetzt höre, also was hier so irgendwie eingegeben wird, widerspricht dem niedergeschriebenen Wort Gottes, nochmal in die Umlaufbahn, nochmal prüfen, nochmal gucken. Ist das irgendwie aus der Seele, ist das irgendwie sonst irgendwo, sage ich mal, nicht koscher? Also das ist auf jeden Fall, sage ich mal, so eine der ersten Handlungsanweisungen, warum es eigentlich wichtig sein kann, ja, das Wort Gottes, Logos, also das geschriebene Wort, zu kennen. Ich habe jetzt heute Morgen meine Lieblingsbibel nicht gefunden. Das ist schwer verbuddelt. Aber also ich muss ein Geständnis machen. Ne? Also ich bin ein sehr, sehr schlechter Leser. Und wenn ich jetzt Reklame für Bibellesen mache, wer war das? Rumi?
Ja.
Dann wärst du da wahrscheinlich besser geeignet als ich, weil, wie gesagt, ich lese schlecht, und also wenig. Und es gibt auch Literaturformen, die mag ich gar nicht. Also zum Beispiel Fantasy kannst du nicht mit jagen. Ne? Also Ezekiel und Offenbarung war für mich irgendwie immer Fantasy. Brauch ich nicht. Ne? Aber gut, ich hatte halt den Vorteil, ich wusste im Grunde immer ungefähr, worum es geht. Und jetzt irgendwie lass mal den Geschlechtsregister mal außen vor, aber was ist eigentlich Sinn und Zweck der Bibellesen? So, und da sage ich, wenn man die Bibel einmal gelesen hat oder irgendwie sich immer wieder drum müht zu erfahren, was steht da eigentlich drin? Das ist doch schon mal eine ganz gute Idee. Ne? Ich denke, ja, wie eben schon gesagt, ne, also den größten Teil unseres Lebens werden wir halt zusammen in der Ewigkeit verbringen. Klingt schön. Dann habe ich mir das jetzt so vorgestellt, ne? Wir werden alle irgendwie bei Gott aufschlagen und rundherum in seinem Thron stehen, in seinem Thronsaal, und ihn von morgens bis abends, 24/7, nur preisen und huldigen. Ja? Und dann sind dann die Dingsbumsfahrer da. Und die kann ich nicht verstehen. Also wie kann man sich ein Dingsbumsauto kaufen? Oder die Dingsbumsbesitzer. Also wie kann man den Dingsbums halten? Ne? Oder die Dingsbumsfans, die kann ich auch nichts mit anfangen, die Typen. Also sie müssten im Grunde jetzt alle hinter dem Thron Gottes stehen, damit ich sie nicht sehe. Und wenn ich das so überlege, auf der Seite vom Thron Gottes wird es relativ voll. Also, nächste Überlegung, irgendwas stimmt noch nicht. Also irgendwo, und das ist halt die Geschichte, wenn du die Bibel dann weiterliest, so im Sündenfall, denke ich mal, wird im Grunde schon so deine Grundkrankheit beschrieben, worum es geht, also diese Überheblichkeit, dieses Denken, naja gut, der Schöpfer und ich bin Geschöpf, heißen das. Muss mich nicht beeindrucken. Ne? Und es geht im Grunde weiter. Und wenn man das aber so auf sich selber bezieht, wird dann auch relativ schnell klar, dass einiges von dem, was Gott so an Perspektive für mich entworfen hat, noch nicht vollzogen ist. Es soll jemand werden, dem kannst du irgendwie 15 Mal am Tag mit dem Hammer auf den dicken Zeh hauen und passiert nichts. Also ich fange mich an, mich besser zu fühlen oder ihn zu hassen. Ja? Also ich denke, irgendwann wird man eine Lösung finden, aber so im Augenblick würde ich sagen, der Mensch Thomas Steffens reagiert da sehr irdisch und lebt sofort seine Gewaltfantasien aus. Zum Beispiel. Und ja, was hast du für Möglichkeiten? Also ich sag mal so, die ganzen anderen Religionen sehen das ja teilweise auch und bieten halt irgendwie so Möglichkeiten der Technik, der Askese, der, weiß der Kuckuck was, irgendwelche Verfahren. Und die Bibel sagt an der Stelle, ja, redet eigentlich genau genommen am Ende, Neues Testament, von Transformation. Also wenn ihr euch auf den Heiligen Geist einlasst, auf die Gaben des Heiligen Geistes einlasst, werdet ihr früher oder später Menschen werden, die über sich hinauswachsen, die Dinge vollbringen werden, die sie so aus dem Natürlichen nicht können. So. Das ist ja schon mal eine Perspektive, ne? Dass man irgendwo so am Anfang ja, eins erstmal so seine persönliche Hilflosigkeit begreift, seine, wie soll ich das sagen, prinzipielle Unfähigkeit im Paradies zu leben, ja? Weil ich vieles mitbringe, okay, Stichwort Sündenfall, also, wir waren ja schon mal da, in Anführungszeichen, in einer Form. Ja, und sind halt des Paradieses, der direkten Gemeinschaft mit Gottes verwiesen worden, halt hier in diese gefallene Wirklichkeit gekommen und jetzt quasi, wie soll ich sagen, in der Situation, wo du dich einzig und allein durch Entscheidung dahin oder davon wegbewegen kannst. Also so begreife ich Leben, so begreife ich die Entscheidung für oder gegen Gott. Und jeder von uns wird diese Entscheidung früher oder später treffen. Ich denke, hier haben sie viele schon getroffen. Werden auch hoffentlich dabei bleiben. Wo ich immer eine Schwierigkeit mit habe, ne? Weil ich irgendwie denke, wer Jesus Christus als den begriffen hat, der er hat, der er ist, der, also wie soll das gehen? Was ist das für eine Gehirnwäsche? Was ist das für eine Amnesie oder was? Dass du das alles nicht mehr haben willst. Also dass das alles irgendwie, was Jesus für dich erreicht hat, nicht mehr für wert erachtet, sondern irgendwie denkst, du kämpfst ohne das alles klar. Also das weiß ich nicht, aber trotzdem sagt die Bibel, es gibt's. Trotzdem, denke ich, brauchen wir keine Angst haben, weil Gott ist gerecht, Gott guckt auf dein Herz. Und ja, also ich gehe einfach davon aus, dass wir uns wiedersehen werden. Auf ewig. Ja, also. Schön, dass wir das schon entschieden haben. Diese Tu-das-Zeug-Dinger sind natürlich dann immer der gute und gewollte Ansatz, das halt auch anderen schmackhaft zu machen oder darauf hinzuweisen. Ich habe gestern Abend mit Tobias auch ein Stück drüber geredet, dass ich da irgendwie an der Stelle auch ein Stück weit ja, eigentlich immer geneigt bin, so einen gewissen Druck rauszulegen. Ja? Also, wenn dir irgendjemand sagt, dein Leben ist sinnlos, weil du keinen bekehrt hast, also nicht bekehre jemand, sondern Leute bekehren sich selber. An zwei würde ich sagen, ist Bekehrung im Grunde, also neben der persönlichen Geschichte, auch noch irgendwo Chefsache, weil Gott ist gerecht. Also die Gestalten, an die wir wirklich nicht rankommen, die nie zu Gesicht bekommen würden, ja, die werden ja im Grunde irgendwie von vornherein die Arschkarte gezogen. Ich glaube es nicht, weil ich weiß, dass Gott jedem begegnet. Und es gibt einfach auch Zeugnisse, die halt das bezeugen, ja, dass also Menschen A, im allerletzten Moment Jesus begegnet sind und gesagt haben, nehme ich mit Jesus, hol mich hier raus, rette mich, und sind errettet worden. Und andere haben gesagt, nö, ich gehe jetzt mit Nathan. Und wie gesagt, klar, es gibt Menschen, denen hat Gott das Herz verstockt und die landen nicht bei ihm. Ja. Also es wird irgendwie unsere Logik, sage ich mal, nicht ganz klar, aber ich denke, das hat damit zu tun, dass Gott ewig ist. Also Gott weiß jetzt schon, was morgen sein wird. Also für ihn gibt es keine Überraschung, von daher kann man auch sagen, also da passiert nichts, da ist schon vorbei im Grunde. Ohne dabei aber die Verantwortung auf sich zu nehmen. Also jeder von uns, sag ich mal, ist für seine Herzenshaltung, für seine Herzensentwicklung persönlich verantwortlich. Und ich denke, das ist halt so ein Punkt, da kommt keiner ran. Nicht so niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und ja, von daher. Gut. Wort Gottes. Wofür brauche ich das? Also ich hatte ja angefangen mit der Bibel, vielleicht mache ich da mal weiter. Wer von euch glaubt, dass er an die 10 Gebote gebunden ist? Handzeichen bitte.
Das kann ich so nicht schnell beantworten.
Gute Antwort. Keine Frage. Hätte ich auch so gesagt. Also, ich sag mal so, ich bin natürlich kein Israelit, ich bin kein Mitglied des Volkes Israel und Mose als, soll ich sagen, Rudelsführer hat ja irgendwie mit Gott da den Bund gemacht und unter anderem fielen dann halt die 10 Gebote. Von daher würde ich sagen, bin ich zunächst raus. Aber vorsichtig, Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, wer seinen Bruder nur einen Idioten nennt, hat ihn schon gemordet. Ja. An der gleichen Stelle steht dann auch was von, du sollst deinen Gott lieben über alles und das ist das höchste Gebot. Ne? So, also ich denke einfach, wir als diejenigen, die einen neuen Bund haben mit Gott, sind insofern deutlich herangenommen, als dass für meine Begriffe sich da irgendwo zeigt, es geht Gott um die Gesinnung. Also ich kann nicht töten, aber habe irgendwie so eine, soll ich sagen, eine sehr hasserfüllte Einstellung zu Leuten. Und die bringen sie jetzt nur nicht um, weil ich mich unter Kontrolle habe. Jesus sagt was anderes. Ne? Also, wer seinen Bruder nur einen Idioten nennt, also wer sich irgendwie über ihn stellt, wer sich irgendwie besser fühlt, ist im Grunde eigentlich schon nicht besser als ein Mörder. Hart. Wenn man denkt, man muss es jetzt irgendwie aus sich heraus bewältigen. Ich glaube, das ist halt dann eben der wesentliche Punkt. Neues Testament, neuer Bund. Jesus hat am Kreuz alles für uns erreicht. Er hat den Heiligen Geist ausgeschüttet, der halt mit dafür verantwortlich ist, dass wir halt, wie gesagt, über uns hinaus wachsen werden. Dass wir Menschen werden, die halt auch zu dem in der Lage sind. Ich kann mir das im Augenblick nicht vorstellen, aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, es wird so kommen, weil es der Wille Gottes ist. Auch wenn ich mich nicht durch Abwahl, durch Dislike da rausnehme aus der Jesus-Community, dann wird das irgendwie früher oder später passieren. Und ich hoffe früher. Und das ist ja überhaupt so die Hoffnung, denke ich. Ne? Vieles verheißen ist, wir vieles im Augenblick so im Vertrauen haben. Das ist auch immer schön, ne? Wir kommen vom Trauen ins Schauen. Also, wann wird das sein? Erst mit meinem Ableben? Oder werde ich die Früchte meines Glaubens noch in meinem Leben erleben? Ich hoffe Letzteres. Ich denke aber auch, um da irgendwo voranzukommen, bin ich jetzt wirklich. Dein Wecker ist blöd, ich muss jetzt ein Passwort reingeben. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Minuten. Also ich denke einfach, dass wir das schauen werden, auch deutlich, denke ich mal, vor unserem Ableben. Dass wir durch den Heiligen Geist verändert werden.
Amen. Amen.
Einige Geschichten tragen ja hier auch schon Früchte, ne, dass also Menschen sich trauen, in Vollmacht und Autorität des Heiligen Geistes Heilung auf andere herunterzusprechen. Das ist ja auch nicht, sag ich mal, so bei Licht betrachtet, wer traut sich das? Oder hast du da irgendwo die Impfung gekriegt? Oder? Ja, du hast ja nur das Wort Gottes, ja? So. Gott sagt, geht raus und in meinen Streben seid ihr geheilt und legt den Händen, die Leute die Hände auf, ja, und wie soll ich das sagen? Also ich habe ja mein Schicksal erklärt, also ich habe es irgendwie erst aus einer komischen Haltung heraus gemacht, so Law and Order, irgendwie so gehorsam. Ja? Die Gemeinde hat gesagt, ja, wir machen jetzt mal Krankengebet und laden ein paar Leute ein, da schieben ein paar Rollstühle dahin und beten für die. Lieber Gott, mach die jetzt bitte gesund, sonst bin ich furchtbar traurig. Aber es ist nicht so, es ist nicht so die Haltung, die eigentlich der Heilige Geist irgendwie so freigeschossen hat. Ne? Also, ihr seid wirklich Wohnung oder Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in euch und der will irgendwie Außenwirkung, also der will nicht, wie soll ich da sagen, euer Geheimnis bleiben. Und ich denke, dieses Tu das Zeug ist ja schon mal eine gute Maßnahme, damit auch Erfahrungen zu machen und zu leben und einfach zu sehen, ja, es wird erfunden. Ja, also so viel, denke ich, im Augenblick zu Wort Gottes und Also ich bin einfach auch ziemlich zuversichtlich, dass das Wort Gottes in unserem Fall nicht Theorie bleiben muss, also alles irgendwie schöne Vision, sondern so, da möchte ich halt auch jeden dazu Grunde wieder zu einladen, muss ja einfach deine Predigt positiv werden. Ich meine, man sollte dazu einladen, einfach das, was sie im Geiste erkennen, was sie durch das Wort Gottes erkennen, einfach auch in die Tat umzusetzen und da einfach wagemutig und kühn zu sein, weil mehr als dass irgendwelche Leute sagen, komm weg, das ist eine Sekte, kann nicht passieren.
Brauchst du nicht mehr.
Okay, schönen Sonntag.